ARD. SWR Kultur. Forum.
Angriff von Google und ChatGPT. Was wird aus der Wikipedia? Mit Gregor Papsch. Hallo. 25 Jahre, das ist in digitalen Maßstäben gedacht, eine halbe Ewigkeit. 25 Jahre wird Wikipedia in diesem Jahr alt. Manche reden vom Weltwunder des 21. Jahrhunderts. Das Online-Lexikon stellt Wissen für alle bereit, kostenlos und unabhängig. Und wer im Netz nach Informationen sucht, kommt an Wikipedia nicht vorbei. Bis heute ist sie unter den Top 10 der meistgeklickten Websites weltweit. Aber ausgerechnet im Jubiläumsjahr gehen die Nutzerzahlen zurück. Die Spielverderberin heißt, künstliche Intelligenz, KI-gestützte Chatbots liefern Informationen schneller, liefern sie bequemer. Warum noch seitenlange Artikel lesen, wenn das Google für mich macht oder ChatGPT? Um die Zukunft der Wikipedia geht es hier heute im Forum und ich freue mich, dass Franziska Heine bei uns ist. Sie ist Vorstandschefin von Wikimedia Deutschland. Das ist eine gemeinnützige Stiftung, die hinter der Wikipedia steht. Bei uns ist auch Anna Biselli, Digitalexpertin bei der Organisation Netzpolitik.org. Und ich begrüße den Wirtschaftswissenschaftler Professor Dr. Leonhard Dobusch. Er lehrt an der Universität Innsbruck und ist uns jetzt aus Wien zugeschaltet. Herr Dobusch, Bundespräsident Steinmeier gratuliert zum 25. Geburtstag und sagt, Zitat, Wikipedia zeigt, wie Demokratie von Digitalisierung profitieren kann. Würden Sie auch sagen, Wikipedia ist digital gelebte Demokratie?
Ich würde sagen, Wikipedia ist auf jeden Fall etwas, das einen Beitrag zu einer demokratischen Öffentlichkeit leistet und zwar besser, als es die großen Big-Tech-Plattformen, die werbefinanzierten Plattformen schaffen, wo ja vor allem Lautstärke, Emotionalisierung, Polarisierung belohnt wird. Und ich würde sagen, Wikipedia beweist jetzt seit 25 Jahren, dass, wo viele Menschen zusammenkommen und miteinander diskutieren, das Ergebnis auch ein Kompromiss sein kann, beziehungsweise auch etwas, was wirklich für alle frei, werbefrei zur Nutzung zur Verfügung ist und ich glaube, eine gemeinsame Wissensbasis liefert, die eben in einer Demokratie erforderlich ist.
Sie forschen zur Wikipedia, seit es das Lexikon gibt. Jetzt, Herr Dobusch, schlägt die Stunde der KI, die Wissen schneller, bequemer bereitstellt. Wird da gerade das Ende einer Ära eingeläutet?
Ich sehe das eigentlich überhaupt nicht. Also, wenn man sich anschaut, diese Chatbots, wenn sie mal nicht halluzinieren, ja, dann
also
eigentlich
vor allem Dinge frei erfinden.
Genau, also wenn diese Chatbots nicht irgendwas sich ausdenken, ja, sondern wenn sie wirklich Fakten liefern, dann sehr häufig deshalb, weil sie auf Wikipedia zugreifen. Das sorgt andererseits vielleicht sogar teilweise für Probleme, weil diese ganzen KI-Tools eben ihre Anwendungen mit Wikipedia-Daten trainieren und da auch teilweise die Schnittstellen zu Wikipedia eigentlich über Gebühr beanspruchen. Das ist eher vielleicht eine Frage, die man stellen kann, wie man die besser dazu bringt, wirklich die quasi Schnittstelle für Unternehmen zu nutzen, dass ein bisschen was von diesen KI-Millionen und Milliarden vielleicht auch dann der Wikipedia zugutekommt.
Was KI mit Wikipedia macht, darüber sprechen wir natürlich nachher ausführlich noch. Frau Heine, Wikimedia ist der Verein hinter Wikipedia. Da arbeiten Menschen meist ehrenamtlich an einem Lexikon, das nun Konkurrenz erhält, vorsichtig gesagt, durch KI-generierte Chatbots und Suchmaschinen wie Google. Drückt das im Jubiläumsjahr so ein bisschen auf die Stimmung?
Wir sind in der Tat im 25. Jahr der Wikipedia und sind richtig in guter Stimmung. Wir werden eine große Party feiern und ja, sind vor allem sehr stolz auf das, was in den letzten 25 Jahren passiert ist und sind auch neugierig und gespannt auf das, was jetzt kommt, mit all den Herausforderungen, die Sie schon genannt haben.
Wenn jetzt Wissen auch anderswo abgefragt werden kann als bei Wikipedia, sind Sie da gewappnet?
Ich würde erstmal nochmal auf den Wissensbegriff gucken wollen, weil Wissen aus unserer Perspektive entsteht immer nur im menschlichen Kontext, im menschlichen Auseinandersetzen mit Fakten, mit Dingen, die passieren. Das heißt, ein generativer KI-Chatbot kann kein Wissen produzieren. Der produziert Wahrscheinlichkeiten, der packt Dinge nach Wahrscheinlichkeiten hintereinander und die klingen gut, die klingen plausibel, die sind oft auch hilfreich, das ist aber kein Wissen.
Der Mensch ist wichtig, bleibt wichtig, sagte Frau Heine. Frau Biselli, dramatischer ausgedrückt, Mensch und Maschine liefern sich gerade so eine Art Wettkampf um unser Wissen. Wer wird denn den Wettlauf gewinnen, Ihrer Meinung nach?
Eine Maschine kann ja kein Wissen generieren und dementsprechend muss das Wissen ja erstmal irgendwo herkommen und dann ist eben, glaube ich, der Wettlauf, wer verarbeitet es, wie. Und ich sehe das gar nicht als großen Wettkampf, sondern ich sehe das gerade als eine Umbruchsphase, in der wir uns alle überlegen müssen, wie wir damit umgehen und in der wir auch lernen müssen, wie wir damit umgehen. Ich glaube, die Wikipedia ist da eine Chance, weil man da eben Belege für das Wissen auch sieht und das selber nachprüfen kann. Und ich glaube, das wird Das war schon immer wichtig, aber das wird immer wichtiger. Und ich glaube, wenn Menschen dann eben erkennen, was auch die Limitationen von solchen stochastischen Chatbots eben sind, wird es umso relevanter, dass man dann eben auch gucken kann, wo kommt denn das Wissen jetzt her? Ich meine, die Wikipedia an sich generiert ja auch nicht die Fakten, auf denen sie eben die Artikel aufbaut, sondern sie macht eben transparent, wo die Informationen herkommen. Und das ist heute, glaube ich, so wertvoll, wie es selten war.
25 Jahre alt wird Wikipedia in diesem Jahr. Schauen wir auf diese Erfolgsgeschichte, die 2001 begann. Damals war ja der Gedanke, Wissen von allen, für alle, kostenlos, unabhängig, neutral. Das war das Credo der Gründergeneration. Herr Dubusch, das Prinzip der menschlichen Schwarmintelligenz, das ist bis heute das Erfolgsrezept geblieben. Warum hat es so gut funktioniert?
Ja, bis zum Wissen gerade ist Wikipedia ja auch fast schon zufällig entstanden. Ursprünglich war der Plan, eine expertengeprüfte neue Online-Enzyklopädie, die sogenannte Nupedia, zu gründen. Und das ist aber nur so langsam schleppend vorangegangen. Und die Wikipedia ist dann eigentlich zuerst mal als Zulieferer, als, man kann sagen, Spielplatz fast des Wissens gegründet worden. Aber das war so erfolgreich, weil eben dann wirklich binnen kürzester Zeit viele Menschen auch in unterschiedlichen Sprachen ihr Wissen zusammentragen konnten. Und was wir auch heute sehen, und ich glaube, das ist das, was sehr schnell eigentlich funktioniert hat, dass gerade die Themen, die die Leute umtreiben, die Themen, wo es vielleicht sogar auch Auseinandersetzungen, Konflikte gibt, also das, wo viele Leute hinschauen, genau in diesen Bereichen, da liefert eigentlich Wikipedia das robusteste Wissen. Und das ist gerade auch heute, würde ich sagen, wo es teilweise so schwer ist, wem kann man noch glauben, wem kann man noch vertrauen. Und da kommt diese von Anfang an angelegte, radikale Transparenz der Wikipedia ins Spiel. Alles ist nachvollziehbar, dauerhaft nachvollziehbar, jede Änderung. Ja? Und das heißt, das ist ein Vorteil, den Wikipedia auch gegenüber jeder KI, wie zum Beispiel dieser Grokipedia von Elon Musk hat, wo man überhaupt nicht weiß, wo das Wissen herkommt. Da kann niemand nachprüfen, war das jetzt einfach nur Elon Musks Privatmeinung, die da Einfluss genommen hat, oder wo kommt das überhaupt her?
Vor Wikipedia wurde unser Wissen von Fachleuten definiert. Das stand in der Enzyklopädie Britannica oder im Brockhaus. Wikipedia hat es an die Allgemeinheit übergeben. Wissen ist popularisiert, demokratisiert worden. Hat es uns auch wissender, hat es uns klüger gemacht?
Es hat uns auf jeden Fall wissender und klüger gemacht. Ich glaube, man muss es aus zwei Perspektiven betrachten. Auf der einen Seite die Frage, wer kann beitragen? Das haben Sie gerade schon formuliert. Mhm. Alle können beitragen. Jede Person, die einen Zugang zum Internet hat, kann einen Artikel bearbeiten. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass auf der ganzen Welt Menschen jederzeit darauf zugreifen können, mit jeder Frage zu Wikipedia kommen können, sei es an einem Desktop, sei es auf einem Mobiltelefon. Es gibt sogar Optionen, das Ganze ganz ohne Internet zu machen. Das heißt, der Zugang zu Informationen, zu faktenbasierten Informationen, wurde auf einmal für viele, viele Menschen möglich, die den vorher gar nicht hatten in der Form.
Ich würde sogar so weit sagen, dass Wikipedia verändert hat, was wir unter einer Enzyklopädie verstehen. Also ich selbst bin auch aufgewachsen in so einem bildungsbürgerlichen Aufsteigerhaushalt, wo man natürlich sich dann irgendwann einen in Leder gebundenen Brockhaus um unfassbar viel Geld zulegt, der dann im Regal verstaubt. Ich glaube, wir haben da keine dreimal reingeschaut. Ja. Heute ist aber eigentlich so, die Enzyklopädie ist eigentlich ein Alltagsbegleiter geworden. Also wir gehen davon aus, dass es völlig selbstverständlich ist, auf enzyklopädisches Wissen zuzugreifen, und eine gedruckte Enzyklopädie, die war eigentlich mit dem Erscheinen veraltet. Da hat man mühsam versucht, irgendwelche Updates nachzuliefern. Also ich würde sagen, die Wikipedia ist auch mehr als Enzyklopädien je waren. Sie liefern aktuelle Wissen, fast schon tagesaktuell, das geht fast schon ins Journalistische manchmal rein. Also wenn man über den aktuellen Stand zu einer Frage wie, was ist jetzt der Stand zu Corona beispielsweise, einen Überblick sich verschaffen will, gibt es eigentlich keine vertrauenswürdigere, bessere Quelle als Wikipedia.
Frau Biselli, wie würden Sie den Charakter des Online-Lexikons Wikipedia heute beschreiben? Also wenn wir uns mal die meistgeklickten englischsprachigen Artikel in 2025 anschauen, da ist auf Platz 1 Charlie Kirk, gefolgt von der Übersicht der Verstorbenen im Jahr. Auf Platz 4 dann Donald Trump, auf Platz 5 der neue Papst Leo. Also so klassisches Lexikonwissen wird da eigentlich gar nicht in erster Linie mehr abgefragt, oder?
Ich glaube, die Wikipedia verändert eben auch das, was wir unter klassischem Lexikonwissen verstehen. Ich meine, früher, Herr Dubusch hat es ja schon gesagt, wir hatten dann diese verstaubten Dinger im Regal stehen, und natürlich konnten die nicht abbilden, was vielleicht vor einem Monat oder vielleicht auch erst gestern passiert ist. Und ich glaube, das verändert so den Zugang zu dem, was ist denn quasi dieses Weltwissen. Und ich glaube, mit all dem, wie sich auch Nachrichtenlagen beschleunigt haben und wie sich Journalismus beschleunigt hat, beschleunigt sich eben auch unser Verständnis davon, was Wissen ist. Und es gibt uns eben die die Chance, auch relativ aktuelle Ereignisse enzyklopädisch abzubilden und dass eben auch dann darüber diskutiert wird, was ist denn relevant. Und ich glaube, die Diskussionen darüber werden ja teilweise auf den Seiten von Artikeln, gerade denen zu aktuellen Ereignissen oder Themen, relativ hart geführt. Und deshalb würde ich auch ergänzen, dass die Wikipedia nicht nur quasi das, den Zugang zu Wissen revolutioniert hat, sondern eben auch die Teilhabe daran, was denn dieses Wissen definiert. Und ich glaube, da ist noch ein Weg zu gehen, aber wir haben eben die Situation, dass das, was relevant ist, nicht mehr von einigen wenigen Menschen bestimmt wird, die dann diese dicken Bücher herausgeben, die keiner mehr anguckt.
Jetzt ist es natürlich so, wenn Millionen Menschen an einem Lexikon arbeiten, dann gibt es Diskussionen, es kursieren unterschiedliche Meinungen, da schleichen sich in Artikeln auch mal Fehler ein. All das wurde ja von Beginn an einkalkuliert, aber natürlich auch kritisiert, bis hin zu Aufrufen, dem Lexikon bloß nicht zu trauen. Wie ist das eigentlich heute? Wie ist das Image der Wikipedia heute, Herr Dubusch?
Ich würde sagen, das ist schon interessant, dieser Imagewandel, den die Wikipedia eigentlich durchgemacht hat. Also in den ersten 10 Jahren, da war die Verwunderung groß, dass das überhaupt funktionieren kann. Mhm. Also da war die Frage immer, kann man irgendwie glauben, was da drin steht? Da kann ja jeder alles reinschreiben. Und das hält sich teilweise, würde ich sagen, gerade in Bildungsinstitutionen bis heute. Immer wieder kommen Studierende auf mich zu und darf man Wikipedia überhaupt zitieren? Und in der Schule wird auch gewarnt davor, nicht Wikipedia alles glauben. Und ja, man soll natürlich nicht Wikipedia alles glauben, aber auch in der Tageszeitung nicht alles glauben. Was umgekehrt aber Wikipedia eigentlich auszeichnet, ist, dass sie besser zitierbar ist als jede andere Webseite. Es gibt zu jeder Wikipedia-Seite einen Permalink und das erlaubt mir, die Wikipedia so dauerhaft zu zitieren, wie es in dieser Sekunde, in der ich sie anschaue, aussieht. Und umgekehrt muss man natürlich sagen, Lexika zitiert man sonst auch nicht einfach so. Das ist ein Sonderfall. Das ist ja keine Primärquelle, sondern eben eine Sekundärquelle. Da wird Wissen, das anderswo generiert wurde, zusammengefasst, aufbereitet. Also ich würde sagen, man kann der Wikipedia vertrauen und das spricht sich auch mehr und mehr rum. Also während man am Anfang eben diese Skepsis hatte, ist es heute eher so, dass in einer Welt, wo die Diskussionen rund um Desinformation, Fake News und so weiter sich drehen, dass eigentlich Wikipedia schon zu einer Wissensinsel in einem Ozean aus eigentlich fragwürdigen Quellen geworden ist.
Umso erstaunlicher war, dass es seit vergangenem Jahr geradezu einen Kulturkampf um Wikipedia gibt, ausgerechnet im Geburtsland USA. Aus dem Umfeld der Trump-Administration kommt der Vorwurf, Wikipedia sei nicht neutral, zu mainstreamig. Dem Tech-Milliardär Elon Musk ist Wikipedia zu woke, zu links. Frau Biselli, lassen Sie uns das vielleicht kurz klären. Gibt es in den Artikeln von Wikipedia ein Tendenzproblem?
Na, ich glaube, das zeigt ganz gut, dass es gibt ja so dieses abgelutschte Sprichwort von Wissen ist Macht. Und das führt eben auch dazu, dass Leuten, die Macht haben oder die gerne Macht hätten, dass es vielleicht nicht passt, wenn sie eben nicht die Macht darüber haben, zu bestimmen, was dieses Wissen ist. Und ich glaube, niemand, der sich mal wirklich mit den Diskussionen zu Artikeln auf der Wikipedia beschäftigt hat, würde ernsthaft sagen, dass es da ein größeres, dauerhaftes Tendenzproblem gibt, weil eben Dinge sehr, sehr hart diskutiert werden. Ich meine, wir haben auch gerade, ich glaube, es ist so ein Ausdruck von dieser gesamten Diskussion um irgendwie die USA sagen, hier gibt es keine Meinungsfreiheit mehr, und wobei dann irgendwie Trump unter Meinungsfreiheit nur das versteht, was eben seine eigene Meinung ist, genauso wie Elon Musk eben auch. Und ich glaube, diese ganzen Vorwürfe sollte man nicht zu ernst nehmen. Man sollte ernst nehmen, was daraus folgt und was dann im Zweifelsfall die realweltlichen politischen Konsequenzen daraus sind. Aber ich glaube, jedem, der daran zweifelt, der kann sich dann gerne mal so eine Diskussionsseite angucken und eben auch angucken, wie hart da über einzelne Begriffe und Formulierungen gestritten wird.
Herr Dubusch, was ist da dran, dass Wikipedia ihr Wissen zu sehr Mainstream-Perspektiven ausrichtet, anderen Sichtweisen zu wenig Raum gibt oder sogar unterdrückt? Der Wikipedia-Mitbegründer Jimmy Wales hat selbst einräumen müssen, einige Artikel seien zu einseitig, zum Beispiel der über den Krieg in Gaza, wo von einem Völkermord die Rede war, den Israel in Gaza begonnen habe. Kommt sowas häufiger vor als früher oder sind wir sensibler geworden? Schauen wir genauer hin in diesen Zeiten?
Also ich glaube, da gibt es 2 Dinge, die man sagen muss. Also zunächst würde ich sagen, Wikipedia hat überhaupt kein Tendenzproblem, aber Wikipedia hat natürlich, wie jedes Medium, eine Tendenz. Und im Fall der Wikipedia ist die Tendenz Wissenschaft. Wenn möglich, dann muss es in der Wikipedia für eine Behauptung eine wissenschaftliche Quelle geben. Nur wenn sich keine wissenschaftliche Quelle auftreiben lässt, dann sind auch andere Quellen erlaubt, dann kann ich auch auf journalistische Quellen und so weiter mich berufen. Aber ja, natürlich kann man sagen, Wikipedia hat eine Tendenz und die Tendenz ist wissenschaftliche Fundierung. Und diese Wissenschaftsorientierung, die gefällt halt Leuten nicht, die damit ein Problem haben. Also gerade die US-Regierung, die einen Impfschwurbler zum Gesundheitsminister gemacht hat, natürlich hat die ein Problem mit wissenschaftsbasierter Information, zum Beispiel zum Thema Impfen. Das ist das eine. Und das andere ist, jedes Medium hat natürlich auch teilweise wieder bestimmte Verzerrungen, ist manchmal nicht, gerade der neutrale Standpunkt, den Wikipedia selbst sich zum Ziel setzt, der ist natürlich unerreichbar. Ich finde es aber da auch wiederum besonders bemerkenswert. Es gibt zum Beispiel in der Wikipedia einen wirklich ausführlichen Artikel zum Thema Systemic Bias in der Wikipedia, also systematische Verzerrungen in der Wikipedia, wo wiederum Forschung, Wissenschaft aufbereitet wird dazu, welche Verzerrungen es in Wikipedia-Wissen gibt. Das kommt zum Beispiel auch daher, dass es einen Männerüberhang unter den Autoren und Autorinnen gibt. Das hat natürlich auch Folgen. Das führt auch zu systematischen Verzerrungen, welche Themen wie abgebildet werden. Aber das ist ja das wirklich Erstaunliche, dass die Wikipedia hier eigentlich mit sich selbst sehr hart ins Gericht geht und das offenlegt und offen diskutiert. Das ist ganz anders als bei auch klassischen Medien.
Alles andere als neutral ist ja das, Frau Heine, was beispielsweise Elon Musk in den USA gestartet hat, eine Grokipedia, eine Alternative, seine Alternative von Wikipedia. So Diskussionen wie in Amerika, die gibt es ja hierzulande nicht oder noch nicht. Aber lassen Sie solche Vorwürfe ganz kalt oder merken Sie, dass das unter den Autorinnen und Autoren da auch was schwelt, dass da diskutiert wird, dass da Zweifel aufkommen oder Ähnliches?
Die Wikipedia-Autorinnen und Autoren, die diskutieren grundsätzlich gerne und viel. Man muss noch hinzufügen zu dem, was jetzt schon gesagt wurde, dass es natürlich auch sehr viele Regeln gibt, nach denen Artikel geschrieben werden. Herr Dubusch hat schon den neutralen Point of View genannt. Die Belege durch Quellen ist ein weiteres Element. Die Relevanzkriterien sind ein Element. Das heißt, es gibt ganz viele Bausteine, die dazu beitragen, dass diese Neutralität, die angestrebt wird, dass dem zumindest möglichst nahe gekommen wird. Und in der Grokipedia, muss man sagen, gibt es ja nicht mal den Wunsch oder den Versuch. Das ist ja ein ganz erklärtes Ziel dieses Projektes, Dinge auf eine bestimmte Art darzustellen. Und dann hat man eben Artikel wie den Sturm aufs Kapitol, den es in der Wikipedia gibt, in der Grokipedia in einem völlig anderen Konzeptformat und Inhalt. Und da sieht man sehr, sehr deutlich, was passiert, wie das aussehen kann, wenn Projekte eben nicht versuchen, neutral zu sein, sondern ganz klar Tendenzen haben.
Sie hören SWR Kultur, das Forum mit Gregor Papsch am Mikrofon. Unser Thema lautet Angriff von Google und ChatGPT. Was wird aus der Wikipedia? Darüber reden wir. Mit dabei der Wirtschaftswissenschaftler Leonard Dobusch, die Digitalexpertin Anna Biselli und eben gesprochen Franziska Heine von der Wikimedia Stiftung Deutschland. Ja, ich hatte es eingangs gesagt, ausgerechnet im Jubiläumsjahr läuft es für Wikipedia nicht mehr ganz so gut. Nutzerzahlen sind ich habe gelesen, 8%, glaube ich, zurückgegangen. Schuld daran, vor allem die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz. Frau Heine, erklären Sie uns das. Warum verliert Wikipedia an Zuspruch?
Da muss man zunächst mal genauer drauf gucken, was heißt das denn eigentlich? Wenn wir uns angucken, die Seitenaufrufe der deutschsprachigen Wikipedia 2025, das waren zwischen 700 und 900 Millionen pro Monat. Wenn wir ein paar Jahre zurückgehen, das zum Beispiel mit 2020 vergleichen, dann waren wir bei 900 Millionen bis 1 Milliarde pro Monat. Das sind gigantisch große Zahlen auf der einen Seite und auf der anderen Seite sieht man auch, es ist jetzt kein riesengroßer Abfall und das ist im Grunde das, was wir über die vielen 25 Jahre auch beobachten konnten. Es ist eine normale Entwicklung in solchen Projekten. Am Anfang sind es sehr wenige, die sich beteiligen oder die sie aufrufen. Dann steigt das und erreicht irgendwann ein Maximum. Und lange bleibt das auf einem relativ gleichen Niveau und dann geht es ein kleines bisschen runter. Also wenn wir auf die Zahlen gucken, sehen wir, dass es weniger wird. Aber wir sehen auch, dass es wirklich jetzt keinen dramatischen Einbruch gibt im letzten Jahr.
Dass es weniger wird, das liegt aber doch an der künstlichen Intelligenz. Frau Biselli, was macht KI mit der Wikipedia? Oder ich formuliere es anders, warum soll ich noch lange Artikel lesen bei Wikipedia, wenn ich einfach Google oder ChatGPT fragen kann und die mir in Sekundenbruchteilen Antworten ausspucken?
Ich glaube, wir müssen uns überlegen, was die Leute eigentlich suchen. Das heißt, ich glaube, es ist auch vergeblich zu sagen, okay, für eine einfache Frage, auf die Menschen eben eine Antwort haben wollen und wo sie dann am besten noch in natürlicher Sprache das in einen Chatbot oder in eine Suchmaschine eingeben und dann eben angezeigt bekommen, was dann die vermeintliche Antwort darauf ist. Ich glaube, da ist es auch vergebene Liebesmühe zu versuchen, Menschen dann dazu zu bringen, auf die Primär- oder Sekundärquelle zu klicken. Ich glaube aber, dass es sich nicht erledigt hat, dass wir Menschen tiefergehende Informationen dazu suchen oder eben auch Verweise auf die Primärquellen, dass sie dann eben auf die Wikipedia oder auf die Primärquellen selbst klicken. Ich glaube aber auch, dass die Wikipedia im Gegensatz zu Medien, die ja ein ähnliches Problem haben, die aber dann auch werbefinanziert sind zum Großteil und darauf angewiesen sind, dass Menschen auf die Seite klicken, dass die Wikipedia dann noch relativ gut dasteht. Ich meine, klar, die Wikimedia Stiftung sammelt auch Spenden und natürlich ist es ein Problem, wenn weniger Leute die Seite besuchen und dann eben auch diese Spendenaufrufe mitbekommen. Aber ich glaube, im Vergleich zu großen anderen Teilen der digitalen Welt, die im Internet als Webseiten stattfinden, geht es da noch relativ glimpflich.
Frau Bisserle, ich will jetzt doch noch mal bei Ihnen nachfragen. Ich habe gelesen, es gibt einen immer größeren und unüberschaubaren Traffic von KI-generierten Bots auf Wikipedia. Das Lexikon wird inzwischen mehr von KI besucht als von Menschen. Können Sie das mal erklären, was das heißt? Und vielleicht mit einem Beispiel?
Naja, die KI-Crawler, das heißt die Programme, die das Internet durchsuchen und die Informationen zusammenklauben, aus denen dann eben diese großen Sprachmodelle und die Chatbots gemacht werden, die müssen ja diese Informationen irgendwo herkommen. Und das heißt, die laufen dann quasi durchs Internet wie so eine Spinne und suchen die Inhalte ab und saugen die Inhalte ab, um daraus eben diese großen Sprachmodelle zu machen. Und ich glaube, auch das ist nicht besonders verwunderlich. Ich meine, wir auf unserer Webseite beobachten Ähnliches, dass es eben immer mehr Aufrufe von entsprechenden automatisierten Programmen gibt, die wahrscheinlich Inhalte für Sprachmodelle zusammensuchen. Und die Sprachmodelle sind auch darauf angewiesen, dass es Quellen gibt. Und wir hören auch, dass die Wikipedia sozusagen übergewichtet wird in vielen dieser Modellen. Das heißt, dass sie quasi eine höhere Relevanz hat als beispielsweise andere Quellen und dass eben auch diese Sprachmodelle zu ganz wichtigen Teilen auf dem Wissen, was in Wikipedia zusammengetragen ist, aufbauen. Und dementsprechend ist die Wikipedia eigentlich auch eine Voraussetzung dafür, was natürlich ein extremes Ungleichgewicht schafft, weil wir haben auf der einen Seite ein gemeinnütziges Projekt, das großteils von Ehrenamtlichen am Leben gehalten wird und auf der anderen Seite milliardenschwere Konzerne, die das nutzen, ich sage jetzt noch nicht ausnutzen. Und da sollte man sich dann eben auch überlegen, wie kann das gehen und wie müssen da bestimmte Mechanismen gestaltet werden, dass das vielleicht ein bisschen gerechter wird.
Ja, wie kann das gehen, Frau Heine? Was macht das mit Ihnen, wenn Sie sehen, dass Unternehmen Wikipedia buchstäblich das Wissen absaugen, es abgraben, ohne einen Cent zu zahlen, um es dann möglicherweise kommerziell zu nutzen?
Ja, das Spannende ist ja, dass das gar kein neues Phänomen ist. Ne? Also wir kennen das aus den letzten Jahren, die Suchmaschinen, allen voran natürlich Google, aber auch Sprachassistenten, wenn wir uns noch so an Siri und Alexa erinnern, zu einem ganz großen Teil basieren die auf den Daten aus der Wikipedia und das ist auch bei der generativen KI so. Das hat Frau Bisserle ja gerade schon gesagt. Das heißt, wir sind gar nicht dagegen, ja, dass solche Plattformen die Daten benutzen. Unser Ziel ist es ja, unsere Vision ist es, dass so viele Menschen wie möglich von dem Wissen der Projekte profitieren. Und da tragen Plattformen auch einen Beitrag zu bei. Unser Wissen ist, was die Lizenz angeht, auch dafür gemacht. Die dürfen das auch. Das Wissen ist frei, aber die Infrastruktur nicht. Und das ist das Problem, über das wir hier reden, weil es erzeugt sehr hohe Kosten auf unserer Seite. Wir sind spendenfinanziert, mit einer der größten Webseiten der Welt und alle anderen machen das auf einer kommerziellen Infrastruktur. Und da gibt es ein riesiges Ungleichgewicht. Und das müsste aber nicht so sein, denn es gibt andere Angebote, gerade an die kommerziellen Scraper und Crawler, die sie einfach nutzen könnten, was sie aber nicht tun.
Ich lese, dass viele deutsche Wikipedia-Artikel mittlerweile auch mit Hilfe von KI verfasst sind. Ist das eine Frage? Erstmal die Frage, stimmt das, Herr Dubusch?
Genau wissen wir es nicht. Es gibt Studien, die zeigen, es gibt Hinweise darauf. Die Frage ist, was verstehen wir unter KI? Ja, KI ist ja ein breiter Begriff. Ja. Einerseits sind es diese generativen KI-Modelle, wenn wir von ChatGPT reden, die wirklich quasi gut lesbaren Text produzieren. Aber KI bedeutet ja auch andere algorithmische Formen, mit Text zu arbeiten. Und sogenannte Bots gibt es in der Wikipedia schon über 20 Jahren. Und die sind auch total wichtig und hilfreich, weil sie die Autorinnen und Autoren dabei unterstützen, die Wikipedia aktuell zu halten, Fehler zu suchen, zu kategorisieren und so weiter. Also das Entscheidende ist in der Wikipedia aber immer, dass am Schluss nochmal ein Mensch drüber schaut und quasi freigibt. Man spricht da vom Human in the Loop, dass also hier ein Mensch am Ende noch das Ganze sichtet und dann erst wird es eigentlich für die Allgemeinheit frei zugänglich und sichtbar und es gilt quasi als, ja, das ist okay so.
Frau Biselli, wo liegen denn die Chancen der KI? Wo kann, wo soll, wo muss das Lexikon KI in Zukunft selbst möglicherweise mehr einsetzen?
Ich glaube, es wird schon ganz viel eingesetzt. Es gab ja kürzlich einen Vortrag eines sehr aktiven Wikipedia-Autors, der eben auch mit einem automatisierten Programm Hinweise auf KI-generierte Artikel gefunden hat oder auf KI-generierte Textstellen, indem er dann eben geguckt hat, die ISBNs, die dann vielleicht in den Quellen genannt werden, sind die eigentlich plausibel? Dann hat er gemerkt, oh, manche, da stimmen die Prüfsummen, die es eben für diese Nummern gibt, nicht. Ah, gucken wir mal. Und dann waren eben einige dieser Quellen erfunden und nicht existent. Und so ließen sich dann eben Texte oder Textstellen auffinden oder vermeintliche Belege, die vermutlich aus so einem Sprachmodell gefallen sind. Das heißt, ich glaube, da liegen ganz, ganz viele Chancen, Auffälligkeiten zu erkennen. Das heißt auch beispielsweise zu erkennen, welcher Artikel wird denn gerade besonders auffällig bearbeitet. Das sieht man ja bei großen Ereignissen, bearbeiten ganz viele Menschen Artikel. Manchmal werden die dann gesperrt und dann gibt es Einschränkungen. Aber gerade wenn die Prozesse so ein bisschen langsamer sind und länger dauern, ist es eben schwierig, diese Auffälligkeiten zu erkennen. Und ich glaube, das kann eben aktiven, ehrenamtlichen Wikipedianerinnen sehr, sehr helfen, zu gucken, ah, wo gibt es denn Dinge, die vielleicht problematisch sein könnten und wo wir auf jeden Fall nochmal gesondert hingucken müssen. Ich glaube aber, was ganz wichtig ist, ist, dass eben dieser Human in the Loop, der schon genannt wurde, dass das sehr, sehr relevant ist und das, glaube ich, viel wichtiger als vielleicht eine zurückgehende Klickzahl in der Wikipedia ist, dass man es schafft, wieder mehr aktive Autorinnen und Ehrenamtliche zu gewinnen. Weil wenn es gerade immer mehr Inhalte werden, seien sie jetzt von einem Sprachmodell generiert oder auch nicht, dann ist es eben notwendig, dass auch ganz, ganz viele Menschen da ganz aktiv drauf gucken.
Okay, da spricht Frau Biselli einen Punkt an, über den wir vielleicht kurz sprechen können oder auch länger sprechen können. Frau Heine, Wikipedia lebt vom Vertrauen, von der Glaubwürdigkeit. Wie steht es um die Transparenz? Die meisten Autorinnen und Autoren schreiben anonym. Es gibt immer weniger Menschen. Darauf hat Herr Dobusch schon hingewiesen, die da mitarbeiten wollen, vielleicht auch, weil sie nicht bezahlt werden. Angeblich haben es auch Neulinge schwer, an den Platzhirschen vorbeizukommen. Was muss sich da alles ändern?
Ein bisschen von allem, würde ich sagen.
Dann listen wir das mal auf.
Wir sind, also im Moment ist es so, es sind so um die 5000 Menschen, die jeden Monat in der Wikipedia dafür sorgen, dass eben die Artikel gut sind, dass sie ausgebaut werden und so weiter. Und die, das haben Sie gerade beschrieben, sich auch um die KI-generierten Texte unter anderem kümmern. Das will ich einmal noch dazu sagen. Es gibt einen Konsens unter den Ehrenamtlichen, dass Wikipedia-Artikel nicht durch KI-generierte Texte einfach geschrieben werden dürfen. Also da haben sie sich klar positioniert. Und wir können natürlich die Freiwilligen mit Werkzeugen unterstützen, wie es auch gerade schon beschrieben wurde. Denn da liegt eine Chance der KI, gerade repetitive Arbeiten durch solche Werkzeuge zu unterstützen.
Okay, Sie lenken jetzt ein bisschen ab vom Thema.
Nein, ich will gerade genau auf diesen Punkt zurückkommen.
Wenn Sie es schon ansprechen, mir ist irgendwo begegnet, in der englischsprachigen Wikipedia-Community gibt es offenbar schon so eine Art Taskforce, die sich allein damit beschäftigt, KI-basierte Artikel zu begutachten, zu löschen. Aber dann wäre meine nächste Frage schon, so schnell wie KI arbeitet, kann kein menschliches Team da hinterherkommen, oder?
Naja, die KI fügt das ja nicht automatisch ein. Das müssen ja Menschen machen, die diese Inhalte dann in die Artikel tun. Und um auf die Frage nach den Freiwilligen und der Atmosphäre zurückzukommen, ja, da gibt es natürlich seit Jahren Ansätze dazu, wie geht man damit am besten um, wie kommen mehr Menschen, wie kommen diversere Menschen in die Projekte, wie fühlen sie sich da auch wohl. Und es gibt ein sehr differenziertes System sozusagen an verschiedenen Aufgaben. Ja, es gibt Menschen, die Artikel sichten, es gibt Menschen, die sich eher um die Konten kümmern und gucken, dass da alles mit rechten Dingen zugeht. Es gibt AdministratorInnen. Das heißt, es gibt sehr viele Rollen, die versuchen, dem, was da passiert, etwas entgegenzusetzen auf eine positive Art. Und gerade die Freiwilligen, die sehr viel aktiv sind, die haben natürlich auch viele Aufgaben und viel zu tun. Und das führt dann mitunter dazu, dass, wenn ein Artikel gelöscht wird, es eben keine lange Erklärung dazu gibt, warum passiert das jetzt, der wird einfach gelöscht. Und das ist natürlich wahnsinnig frustrierend für jemanden, der das zum ersten Mal macht oder gerade versucht, Teil des Projektes zu werden. Und da sind sich die Freiwilligen aber sehr bewusst darüber. Das ist nichts, was sie wollen. Und die wollen gerne auch anders damit umgehen. Und da kommen wir dann als Verein auch ins Spiel, mit denen gemeinsam daran zu arbeiten, wie sowas besser funktionieren kann. Trainings und Strukturen zu schaffen, die ihnen auch da helfen, auf dieser menschlichen Ebene. Oder eben Angebote zu schaffen, die sich gerade an Menschen richten, die noch nicht so viel da sind. Also junge Leute zum Beispiel, oder was seit vielen Jahren schon sehr erfolgreich gemacht wird, Frauen in die Wikipedia zu bringen.
Wie ist denn die Quote, Herr Dobusch? Wie viele Männer machen damit, wie viele Frauen? Und warum machen überhaupt viel mehr Männer mit als Frauen?
Ja, das ist wirklich eine gute Frage, zu der auch wirklich seit auch fast schon so lange, wie es die Wikipedia jetzt gibt, geforscht wird. Die ersten robusteren Umfragen dazu gab es schon 2009, also noch bevor die Wikipedia 10 Jahre alt war, hat man immer wieder befragt. Man weiß es ja nicht, weil man muss sich nicht mit Klarnamen anmelden. Die allermeisten Wikipedia-Autoren und Autoren, die angemeldet sind, tun das unter Pseudonym. Es gibt da viel Forschung dazu. Es zeigt sich zum Beispiel auch, dass der Anteil der männlich gelesenen Pseudonyme noch größer ist als der vermutete Anteil an männlichen Autoren. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass auch manche weibliche Autorinnen sich mit einem vielleicht männlich gelesenen Pseudonym oder einem zumindest geschlechterneutralen Pseudonym einbringen. Aber die Schätzungen, was den Geschlechteranteil in den großen Sprachversionen betrifft, also Deutsch, Englisch, bewegen sich irgendwo zwischen 10 und knapp über 20%, also unter den aktiven Wikipedianerinnen und Wikipedianern. Das ist natürlich nicht ausgewogen. Ich meine, einer der Gründe ist sicher auch eine Art Pfadabhängigkeit. Ja. Wenn am Anfang in so einer Community, wenn sie entsteht, wenn es dann einen starken Männerüberhang gibt, dann etablieren sich auch eine Kultur, Sprachformen und so weiter, die vielleicht auch stärker männlich geprägt ist. Und dann das wieder geändert zu bekommen, ist sehr schwierig. Also weil, wenn das mal ausgebildet ist, also man kennt das auch aus anderen gesellschaftlichen Bereichen. In vielen Lokalen gibt es immer wieder diese Aktionen. Frauen bekommen gratis rein und bekommen sogar noch irgendwie ein Begrüßungsgetränk. Warum? Weil man weiß, wenn mal keine Frauen mehr kommen, dann bleiben irgendwann auch die Männer weg. So ist das halt bei den Lokalen. In der Wikipedia ist das halt anders. Wenn weniger Frauen dort sind, tun sich auch Neulinge schwer, dann da vielleicht auch reinzufinden oder zumindest schwerer. Aber wie gesagt, die Wikimedia Foundation hat da viele Angebote auch in den letzten 10 Jahren sich ausgedacht. Es gibt immer wieder Events und Unterstützung beim Reinfinden.
Kommt man umhin, Frau Wieselli, Wikipedia-Autorinnen und Autoren bezahlen zu müssen?
Ich glaube, das ist so eine der Sachen, die die Wikimedia immer noch strikt, glaube ich, mit Nein beantwortet. Ich meine, Frau Henne, korrigieren Sie mich, wenn das anders ist. Aber ich glaube, man muss auch gar nicht. Ich glaube, man muss auch gar nicht darüber nachdenken, Menschen direkt zu bezahlen dafür, dass sie diese Texte schreiben, sondern man muss vielleicht nachdenken, wie kriegt man mehr Anerkennung für dieses Ehrenamt, weil am Ende ist es eben ein Ehrenamt, genauso wie bei der Freiwilligen Feuerwehr zu sein oder andere wichtige Dinge für die Gesellschaft zu machen. Und das meine ich sowohl auf einer allgemeinen Ebene, wie kriegt man die Anerkennung für all diese einzelnen Personen, als auch auf einer Ebene von, wie geht man beispielsweise als Forschungsinstitution damit um, wie geht man beispielsweise in anderen Kontexten damit um und wie selbstverständlich ist es dann auch, was von dem Wissen, das man erschließt oder was man ansammelt, da zurückzugeben und zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, da gibt es Ansätze, die noch weit weniger tabubrechend wären, als eben gleich über eine Bezahlung von AutorInnen zu reden, die dann eben genau dafür vielleicht sogar angestellt werden. Oder?
Frau Heine will bestimmt was dazu sagen. Ich bringe mal eine Zahl noch ins Spiel. Ich habe gelesen, wenn man allein die Hälfte der Spenden des vergangenen Jahres, ich glaube es waren 18 Millionen Euro an die deutschsprachige Wikipedia, an die Autorinnen und Autoren weiterreichen würde, könnte man, ließen sich 50 Redakteursstellen bei Wikipedia einrichten, die bezahlt werden könnten. Ist das richtig?
Das ist ein interessantes Gedankenspiel. Die Sache ist, dass die Inhalte in den Projekten und natürlich vor allem der Wikipedia, die sind 100% in der Hand der Ehrenamtlichen. Wenn wir jetzt so eine Redaktion aufmachen würden, dann würden wir ganz stark von diesem Prinzip abweichen und dann wäre man sofort bei der Frage, ja, welche Inhalte würden wir denn redaktionell herstellen und betreuen lassen und da ein Thema aufmachen, was im Moment und aus guten Gründen sehr klar voneinander getrennt ist. Wir wollen, dass die Ehrenamtlichen selbst entscheiden, welche Inhalte in die Wikipedia kommen und welche nicht. Und Dazu kommt, dass man dann einfach natürlich eine Zweiklassengesellschaft hätte. Es gäbe die Ehrenamtlichen und es gäbe die Menschen, die dafür Geld bekommen. Und da gibt es, glaube ich, auch jede Menge Forschung zu dem Thema, was das macht mit Motivation und solchen Communities.
Also da muss ich jetzt mal schon reingrätschen, weil das sehe ich ein bisschen anders. Wir tun jetzt so, wir haben bis jetzt auch so getan, als würde die Wikipedia ausschließlich von Freiwilligen geschrieben. Das ist aber nicht so. Also es hat in den letzten 10 Jahren auch sehr stark zugenommen. Es gab immer schon auch die Möglichkeit für Menschen, quasi bezahlt in der Wikipedia was zu ändern. Man musste das offenlegen, das gehört zum quasi den Regeln, die Wikipedia sich gegeben hat. Also wer bezahlt editiert, wer fürs Editieren bezahlt wird, der muss das in seinem Account auch offenlegen. Warum ist das so? Naja, weil die Wikipedia einfach so unglaublich relevant ist. Das, was in der Wikipedia steht, ist nicht nur hilfreich, es ist auch für ein Unternehmen, das in der Wikipedia zum Beispiel dargestellt wird, mit Abstand die wichtigste Visitenkarte, die dieses Unternehmen im Internet hat. Und da will sich auch ein Unternehmen, da wollen sich auch andere Organisationen oft nicht darauf verlassen, dass Freiwillige eh Zeit haben, zum Beispiel ihre Daten zu aktualisieren und sagen, das kümmern wir uns über selber drum, wir aktualisieren das. Das geht aber natürlich auch in fragwürdigere Bereiche rein, wo die dann Agenturen beauftragen mit der Bitte, da ist zu viel Kritik oder die Kritik ist zu weit oben und so weiter. Also das führt dann auch teilweise zu Konflikten zwischen denen, die bezahlt das machen und den Freiwilligen. Und derzeit haben wir halt diese Situation, dass eigentlich es trotzdem, also quasi diejenigen, die Geld haben, hauptamtliche Wikipedianerinnen, also oder hauptamtliche Editoren zu bezahlen, die haben eine relativ gute Kontrolle auch über das, was über ihre Beiträge da in der Wikipedia steht, oder die haben da zumindest eine relativ gute Übersicht, können da dranbleiben, während Einzelpersonen, Individuen, die kein Geld haben, um sich selbst quasi eine Wikipedia-Agentur zu bezahlen, die tun sich da viel schwerer damit. Also ich bin nicht sicher, ob das wirklich auf dauerhaft sich aufrechterhalten lässt, dieses Prinzip, ja, dass man sagt, nein, wir zahlen überhaupt niemanden, der quasi, sei es sich um Community Management kümmert oder der als Redaktion die Freiwilligen bei ihrer Arbeit unterstützt. Ich glaube, wo wir uns einig sind, ist, die Freiwilligen werden immer eine ganz entscheidende und große zentrale Rolle spielen. Aber wer sagt denn, dass Hauptamtliche hier nicht auch wirklich eher die Freiwilligen unterstützen können?
Frau Heine? Ich habe das gerade gesagt und ich würde auch auf jeden Fall dabei bleiben. Wie gesagt, diese Trennung, ne, zwischen Organisation und Ehrenamtlichen ist extrem wichtig. Es gibt bezahltes Schreiben, das ist korrekt, das findet unter bestimmten Regeln statt, aber das ist nichts, was der Verein bezahlt. Das bezahlen Firmen, wie Sie gerade ja richtig gesagt haben, Herr Dubusch. Und das Problem für Individualpersonen ist aus meiner Sicht nochmal was ganz anderes. Dieses Thema Biografien über lebende Menschen ist sehr schwierig und das verstehe ich und sehe ich auch und das versteht und sieht auch die Community. Da haben wir noch kein Optimum gefunden und es muss, da bin ich ganz bei Ihnen, Herr Dubusch, möglich sein, wenn Dinge da drin stehen, die nicht stimmen, dass die korrigiert werden. Da kann der Weg aus meiner Sicht aber nicht über das bezahlte Schreiben gehen. Da muss man sich eher fragen, wie können wir die Prozesse für zum Beispiel Biografien lebender Personen verbessern und anders gestalten.
Ich glaube auch, dass so dieser Begriff bezahltes Schreiben, der geht mir immer so ein bisschen zu kurz, weil er viele Sachen so in einen Topf wirft. Weil auf der einen Seite ist damit, hängt dem oft so ein Schmuddel-Image an und in vielen Fällen stimmt es ja auch, dass dann versucht wird, PR zu machen. Auf der anderen Seite stelle ich mir aber die Frage, was wäre denn schlimm daran, wenn beispielsweise jetzt eine Uni eine Person hat, die eben damit beschäftigt ist, bestimmte Forschungsergebnisse oder Dinge in Wikipedia zu tragen, unter den entsprechenden Transparenzregeln, das offenzulegen, dass die Person dafür bezahlt wird. Und ich glaube, da gibt es eben ganz, ganz unterschiedliche Ausprägungen. Das eine ist PR, im besten Fall auch noch verdeckte PR, wo die Leute nicht eben an ihre Profile ranschreiben, dass sie dafür bezahlt werden. Und das andere ist eben, dass Menschen nicht von der Wikimedia, sondern von anderen Institutionen dafür bezahlt werden, dass sie Wissen zur Verfügung stellen. Mhm.
Ja, also nochmal, das ist nicht verboten. Also es gibt bezahltes Schreiben in der Wikipedia unter sehr klaren Regeln. Das Problem, haben Sie gerade relativ gut beschrieben, Frau Biselli, dass es die Fälle gibt, wo sich Menschen nicht daran halten. Und dann, und das hatten wir vor kurzem gerade, gibt es einfach riesige Konflikte unter den Freiwilligen, das wieder aufzulösen. Und da werden dann teilweise langjährige Konten gesperrt, weil sie sich nicht an die Regeln gehalten haben.
Einen Punkt will ich noch aufgreifen. Ich glaube, Frau Biselli, Sie hatten vorhin das Stichwort Anerkennung eingebracht in die Runde. Es braucht mehr Anerkennung für die Arbeit, die ehrenamtliche Arbeit meist der Autorinnen und Autoren. Da würde es ja vielleicht helfen, wenn man unter Klarnamen veröffentlichen könnte und das nicht weiter anonym machen müsste. Übrigens auch in Zeiten von Polemik und Fake News, Herr Dubusch, oder? Was meinen Sie?
Nee, das halte ich für eine völlig falsche Idee. Ich glaube, dass das auch überhaupt nicht so funktioniert. Mhm. Ich würde sogar sagen, dass die Wikipedia ziemlich gut schon dabei ist, sich selbst untereinander Anerkennung zu spenden, für Anerkennung zu sorgen. Da gibt es irgendwelche digitalen Orden, die man bekommt. Es gibt die Wikipedia-Eule, die als Preis der Community für Leistungen verliehen wird. Es gibt Offline-Treffen, also quasi Anerkennung im Kleinen. Man trifft sich am Stammtisch, Anerkennung im Großen, die Wikicon, wo die Autorinnen und Autoren zusammenkommen. Also ich bin ein absoluter Anhänger. Und wenn man sich anschaut, die allermeisten Leute, die in der Wikipedia mitschreiben, die tun das unter Pseudonym. Warum? Weil sie vielleicht in ihrem normalen Leben nicht unbedingt mit den Themen assoziiert werden, zu denen sie in der Wikipedia schreiben. Und ich finde, das ist auch völlig okay. So wichtig ist, ob es stimmt, was sie da reinschreiben, ob es gut belegt ist und nicht, wer quasi es geschrieben hat. Das ist, glaube ich, auch die große Leistung der Wikipedia, das ermöglicht zu haben. Also ich möchte das auch, um das klarzustellen, ich glaube, es wäre auch ein totaler Fehler, hier durch irgendwelche kleineren Geldbeträge für Anerkennung sorgen zu wollen. Also ich bin überhaupt nicht dafür, dass man jetzt da auf einmal die Freiwilligen so ein bisschen Geld als Anerkennung zu bezahlen. Ich glaube, das ist das, was die Wikipedia eigentlich gar nicht so schlecht macht. Untereinander für Anerkennung zu sorgen, wertzuschätzen. Und ich glaube, das Beste, was Menschen tun können, die sagen, ich will hier quasi selbst auch meinen Beitrag leisten, ist entweder zu spenden oder selbst mitzuschreiben. Das ist eigentlich, glaube ich, das tollste Geschenk, das man den Wikipedianern machen kann, dass man selbst mithilft.
Frau Biselli, welche Zukunft hat Wikipedia? Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung hat im vergangenen Jahr 1000 Wikipedia-Artikel, die per Zufall ausgesucht wurden, untersucht und ist zu dem Schluss gekommen, mindestens jeder dritte Artikel hat ein Problem, ist unvollständig, veraltet, sogar fehlerhaft. Was läuft da falsch?
Ich glaube, diese Recherche, das war eigentlich ein ganz gutes Zeichen und eigentlich ganz exemplarisch dafür, was die Wikipedia im für kein Problem hat in dem Sinne, weil nämlich, glaube ich, sobald dieser Artikel raus war, wurde eben daran gearbeitet, die Dinge zu beheben und eben diese Fehler auszubügeln. Und das finde ich in einer erstaunlichen Geschwindigkeit, die man an wenigen anderen Orten sehen kann. Und ich glaube, das ist auch der Punkt. Wir müssen dafür sorgen in der Zukunft, dass die Probleme schnell entdeckt werden und dass es Hinweise darauf gibt, dass auf der einen Seite, weil nur dann können eben problematische Artikel oder ausgedachte Quellen oder vielleicht nicht auf den ersten Blick erkennbare Tendenzen, nur dann können die ausgebügelt werden und dann braucht es eben die genügenden Freiwilligen, die sich darum kümmern.
Ich will vielleicht mal ein Beispiel nennen, Herr Dobusch. Da wird ungeprüftes Wissen mithilfe von Fake-Accounts in Artikel eingeschleust. Davon erzählt gerade ein ARD-Podcast, Sockenpuppen Zoo heißt der, der berichtet, wie vor allem rechtsextreme Artikel manipulieren. Kommt das häufiger vor?
Also dieser Podcast, den ich sehr gut kenne, der beschäftigt sich mit einem Vorfall, der vor 15 Jahren passiert ist. Also man muss schon sagen, das ist jetzt nicht was, was gerade akut ist. Aber natürlich, immer wieder, wenn man offen ist für alle zum Mitschreiben, ist man auch offen für Manipulationsversuche. Aber auch diese Recherche über diesen Sockenpuppenzoo, wo eben so ein paar wenige Rechtsextreme in Deutschland versucht haben, über verschiedenste Accounts Einfluss zu nehmen, die Transparenz macht halt möglich, solche Manipulationsversuche auch aufzudecken, nachzuvollziehen. Das gelingt nicht immer. Aber ich würde sagen, gerade in den Fällen, wo es zählt, in den Artikeln, wo es wichtig ist, da, wo viele Leute hinschauen, dort gelingt es am besten. Und das ist etwas, was man sicher über wenige andere Medien sagen kann.
Welche Zukunft hat Wikipedia, haben wir in dieser Sendung gefragt. Wenn man die 25 Jahre mal überblickt, könnte man sagen, KI-generiertes Wissen steht jetzt da, wo die Wikipedia am Anfang auch stand. Es gilt als fehlerhaft und unzuverlässig. Aber wie sieht Wikipedia in 25 Jahren aus? Das gebe ich jetzt mal vielleicht so ein bisschen in die Schlussrunde. Vorschlag, Frau Heine, Wikipedia wird zu einer Plattform, die nicht mehr vorrangig Wissen generiert, sondern überprüft?
Dem würde ich ganz stark widersprechen. Das, was Wikipedia ausmacht, sind die Freiwilligen. Das sind all diese Tausenden von Menschen, die das Wissen zusammentragen und der Welt zur Verfügung stellen. Und ohne die würde es kein Wissen geben. Das heißt, sie überprüfen auch in Zukunft das Wissen nicht, sie erarbeiten es.
Frau Biselli, wie sieht Wikipedia in 25 Jahren aus?
Ich würde sagen, dass Menschen dann bewusst geworden ist, wie wichtig es ist, nachvollziehbares und transparent zusammengetragenes Wissen zu haben und dass hoffentlich, und das ist wirklich mein großer Wunsch, dass dann viele, viele Menschen da auch mitwirken, weil sie vielleicht erkannt haben, wie problematisch es ist, wenn man eben nicht mehr transparent sehen kann, wie bestimmte vermeintliche Fakten zusammengestellt werden. Und die haben am Anfang diesen Vergleich von Wikipedia mit einem demokratischen Projekt gezogen. Und ich glaube, das ist eigentlich ganz treffend, weil genauso wie eine Demokratie ist die Wikipedia ständig Arbeit und auch anstrengend und kann auch aufreibend sein. Aber am Ende lohnt es sich eben, sich dafür einzusetzen.
Angriff von Google und ChatGPT, was wird aus der Wikipedia? Das war das Thema heute bei uns im Forum hier bei SWR Kultur. Und das haben diskutiert Franziska Heine, sie ist Vorstandschefin von Wikimedia Deutschland, Anna Biselli, Digitalexpertin bei der Organisation Netzpolitik.org und der Wirtschaftswissenschaftler Professor Dr. Leonard Dobusch. Er lehrt an der Universität Innsbruck. Ganz herzlichen Dank Ihnen fürs Diskutieren und Ihnen allen fürs Zuhören. Mein Name ist Gregor Papsch. Tschüss.